Wir stehen in Johannes 21. Wir haben letztes Mal damit begonnen. Dennoch lesen wir des Zusammenhangs wegen noch einmal das ganze Kapitel 21 durch, von Anfang an. Für diejenigen, die letztes Mal nicht da waren, ein paar Punkte zur Wiederholung. Diese Erscheinung des Auferstandenen in Kapitel 21 fand statt in Galiläa. Wir lesen da in Vers 1 am See von Tiberias. Das ist der gleiche See wie der See Genezareth, nur ein anderer Name. Der See Tiberias leitet sich woher? Von woher?
Tiberius Kaiser.
Ja, und
von der Stadt.
Aber wie
der
kommt
von der Stadt.
Ja, klar, denn die Stadt wurde ja zu seiner Ehre gebaut am Ufer des Sees Genezareth. Ja, und so kommt dieser Name. Der Name See Genezareth, der ist viel älter, den finden wir schon im Buch Josua. Yam Kineret auf Hebräisch, weiß jemand, was das bedeutet? Kineret ist abgeleitet von Kinnor, das ist die Harfe. Das Instrument, das David spielte, wird in 1. Samuel 16 eine Kinnor genannt. Weil die alttestamentliche Kinnor-Harfe die Form des Sees Genezareth hatte, so bekam eben der See von dieser Form hier seinen Namen. Ja, also wir sind hier in Galiläa. Im Gegensatz zu den Erscheinungen des Auferstandenen in Kapitel 20, die stattgefunden hatten in Jerusalem, zunächst bei Maria Magdalena ab Vers 11, das war noch beim Grab außerhalb von Jerusalem, und die anderen Erscheinungen am ersten Tag der Woche, noch am Auferstehungstag, Vers 19, und dann eine Woche später, Vers 24, Vers 26, das war auch in Jerusalem. Aber jetzt sind wir hier in Galiläa, im Norden. Ganz kurz nochmal die Frage, die wir schon letztes Mal beantwortet hatten. Wieso gingen die Jünger nach der Auferstehung nach Galiläa? Was war die Motivation?
Jesus hat gesagt, dass er ihnen nach, oder sie sollen ihm nachfolgen nach Galiläa.
Ja, genau. Wir können das kurz nochmal aufschlagen. Das finden wir in Matthäus 26, wo der Herr an diesem Vorabend vor der Kreuzigung beim letzten Passa bereits davon gesprochen hatte. Er spricht über sein Sterben in Matthäus 26, 31. Lies das jemand bitte vor.
Darum spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden.
Ja, das ist ein Zitat aus Sacharja 13, Vers 7. Und weiter.
Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa.
Jawohl. Und dann, in diesem Zusammenhang hat dann Petrus sich eben zu diesem Wort hinreißen lassen. Lesen wir das gleich auch noch. Das wird wichtig sein für Johannes 21.
Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sich alle an dir ärgern werden, werde ich mich niemals ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst.
Jawohl. Und noch Vers 35.
Petrus spricht zu ihm: Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger.
Jawohl. Das wird noch wichtig sein. Also genau noch an diesem Vorabend hat der Herr bereits die Auferweckung angekündigt und auch seine Erscheinung in Galiläa. Und die Engelsbotschaft am leeren Grab, Matthäus 28, unterstreicht das nochmals. Liest jemand Verse 5 und 5 bis 7?
Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt.
Jawohl. Also auch hier nochmals ganz klar diese Anweisung, er wird in Galiläa ihn erscheinen. Nun, Johannes 21 zeigt, diese Jünger waren gehorsam, gingen nach Galiläa und da hat sich dann der Herr aber auf überraschende Art und Weise ihnen geoffenbart, sich ihnen gezeigt. Wie viele Personen sind da zusammen?
Simon Petrus, Thomas, Nathanael, drei. Die Söhne Zebedeus, ich gehe mal aus, dass es zwei waren.
Jawohl.
Und dann noch zwei weitere.
Jawohl, also im Ganzen sind es sieben Personen. Ja.
Petrus,
viele. Ja. Petrus hat den Wunsch, wieder zu fischen, Vers 3, das war sein alter Beruf. Er geht also wieder zurück in das, was er eigentlich vor seiner Berufung zum Menschenfischer war. Der Herr hat ihn ja vom Fischen weggeholt, berufen, er soll ein Menschenfischer werden, Matthäus 4. Aber jetzt, so in dieser Situation, nach der Auferstehung, der Herr ist nicht mehr da, kommt die Idee, ich gehe wieder mal zum Alten zurück. Und der Herr erscheint ihnen in dieser Situation und macht übrigens auch deutlich durch dieses Wunder, dass er eben nicht angewiesen ist auf die alte Arbeit von Petrus. Nicht wahr? Sie machen ja schließlich, sie fangen nichts in dieser Nacht. Und durch ein Wunder bewirkt dann der Herr, der auferstandene Herr, ein Fangwunder. Das sind diese 153 große Fische. Aber als sie ans Land kamen, was finden sie dort?
Schon Fisch und Brot.
Ja, in Vers... Liest jemand Vers 9?
Als sie nun ans Land ausstiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot.
Jawohl. Also kleine Fische, ist das griechische Wort Opsarion. Das ist dann eine andere Fischart als das, was Petrus gefangen hat. Aber der Herr hat das bereit, was sie brauchen. Die Kleinfische, Opsarion, bezeichnen ganz speziell die Galiläa-Sardinen. Das war übrigens die Ernährungsweise der Leute rund um den See Genezareth. Das war das tägliche Essen, nämlich Sardinen und Brot. Das zu allen Zeiten, denn Sardinen wurden in großen Mengen gesalzen und gelagert. Davon gibt übrigens noch Zeugnis der Name Maria Magdalena. Die Maria Magdalena kam eben von der Stadt Magdala. Magdala heißt auf Aramäisch, mag sich jemand erinnern, das habe ich letztes Mal erklärt. Aber habe ich nicht erklärt. Migdol heißt auf Hebräisch Turm und Magdal auf Aramäisch, Magdala der Turm. Diese Fische wurden gelagert in solchen Türmen. Und von daher kommt der Name Magdala, eine Ortschaft ganz nah am See Genezareth, wo man eben solche Sardinen gelagert hat. Ja, und so finden wir also hier die Beschreibung der ganz üblichen Lebensart am See Genezareth. Übrigens auch schon in dem Vermehrungswunder in Johannes 6, das war ja auch am See Genezareth. Da hatte die Volksmenge nichts zu essen, es war schon spät. Und Simon Petrus kann darauf hinweisen, Vers 9. Wer liest?
Es ist ein kleiner Junge hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist dies unter so vielen?
Jawohl. Und das Wort für Fische hier ist auch wieder Obsarion, Fischlein, und bezeichnet speziell eben die Sardine. Also das übliche Essen rund um den See Genezareth. Brot und Sardine. Ja, also der Herr hat bereits das Essen parat, als die Jünger da ans Ufer kommen. Und der Herr macht deutlich: Petrus, ich bin nicht darauf angewiesen, dass du in einen alten Beruf zurückgehst. Der Dienst soll weitergehen. Aber wir können bei Petrus...
Entschuldigung, ja? Eine Frage. Ja, da steht jetzt Kohle im Feuer. Woran geht die Kohle her?
Holzkohle.
Ja, Holzkohle kann man überall...
Holzkohle, ja.
Kann man überall herkriegen. Gut, das Wort sagt einfach Kohle, aber Kohle kann eben... kann theoretisch Steinkohle sein, aber kann auch Holzkohle sein. Das war das Übliche, ja. Ja. Das war ja auch bei der Verleugnung des Herrn. Gab es ja außerhalb des Hauses in Jerusalem da auch das Kohlefeuer, genau. Gut, aber wir können natürlich diese ganze Frustration bei Petrus noch besonders gut verstehen. Ich gehe hin fischen, Vers 3. Denn er hat ja seinen Herrn verleugnet. Zu dem Zeitpunkt wusste er bereits, dass der Herr auferstanden ist. Aber er war nicht mehr bei ihnen. Und Petrus musste sich ja die Frage stellen, wie soll ein Dienst überhaupt weitergehen? Der Herr hat mich zwar als Menschenfischer berufen, wir wollen das vielleicht doch noch aufschlagen, weil das ganz wichtig ist. Matthäus 4, Vers 18 bis 19. Liest jemand das vor?
Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er 2 Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Als sie von dort weiterging, sah er in einem Schiff 2 andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes mit ihrem Vater Zebedäus ihre Netze fliegen.
Jawohl. Ja, noch Vers 22.
Und er berief sie, da verließen sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach.
Jawohl. Also der Herr beruft sie hier in seine Nachfolge und gibt ihnen eine ganz neue Lebensaufgabe. Eben nicht mehr Fischer am See Genezareth zu sein, sondern Menschenfischer, das heißt Evangelisten zu werden. Aber nun hat Petrus seinen Herrn so verleugnet, und da verstehen wir, dass dann der Gedanke aufkommt: Ich gehe zurück in den alten Beruf. Ich habe in meiner geistlichen Aufgabe versagt. Und so gibt es eine wunderbare Vorbereitung. Der Herr zeigt ihm aber auf ganz feine Weise: Ich brauche deine Betätigung im alten Beruf, brauche ich nicht. Fische sind bereits da vorhanden. Unabhängig von dem, was die Jünger gefangen oder eben die ganze Nacht nicht gefangen hatten. Wir haben letztes Mal schon kurz angedeutet, welche Fangmethode haben sie da angewendet? Mag sich jemand erinnern? Ja, mit Netzen, aber es gibt ja verschiedene Arten von Netzen, die im See Genezareth eingesetzt wurden.
Sie zogen das Netz mit den Fischen nach. Ich hatte den Eindruck, dass es Schleppnetze waren.
Nein, von der Methode her, es sind ja 2 Schiffe, die beteiligt sind.
Ach so, Wurfnetze.
Sehen wir, wo ist das?
Sie warfen die Netze aus, das ist 2. Hälfte. Sie warfen die Netze aus, 2. Hälfte 6, 21, 6.
Jawohl, genau. Aber die werfen das aus dem Schiff, ja?
Ja.
Das eine Schiff wird also hier erwähnt, auch schon Vers 3. Sie gehen hinaus und stiegen in das Schiff. Aber dann sehen wir, sie waren effektiv organisiert in 2 Gruppen, Vers 8. Die anderen Jünger aber kamen in dem Schifflein. Und das ist ein anderer Ausdruck.
Treiben.
Schiff und Schifflein.
Treiben.
Wie?
Die Fische treiben, oder? Die
Fische ins
Nein, die, das Netz ist zwischen zwei Booten aufgehängt.
Ja, also es, beim ganzen Fischfang sind zwei Schiffe beteiligt. Und ja. Das ist ein Hinweis auf die typische Art des Schiffens mit dem Spiegelnetz. Da hat man zwei Schiffe verwendet. Beim Wurfnetz, da konnte ein einziger Fischer das anwenden, und zwar von einem Boot aus oder indem er direkt selber ins Wasser ging. Aber hier, diese Fangmethode, es sind zwei Schiffe, und eben von der Zahl her, 7 Personen, das reicht genau, um die beiden Fischerschiffe zu besetzen. Das weist hin auf die Methode des Spiegelnetzes. Das Spiegelnetz war eigentlich ein dreifaches Netz. Ein äußeres Netz mit sehr weiten Maschen. Dann kommt ein weiteres Netz mit ganz engen Maschen und wieder ein drittes mit weiten Maschen. Das hat man also ausgeworfen, so in nicht weit vom Ufer weg, so dass man etwa eine Tiefe von 1,80 Meter hatte. Denn das Schiff, das Spiegelnetz war etwa 1,80 Meter in der Breite. Und so hat man quasi eine richtige Mauer im See aufgestellt. Das Netz ging mit Gewichten auf den Grund. Und die Fische gehen durch das erste Netz hindurch, das weitmaschig war. Und beim nächsten Netz, dort haben sie sich dann mit den Schuppen und mit den Flossfedern, haben sie sich verfangen. Und so, wenn man das Netz dann ans Ufer zieht, kann man die Fische in einer mühsamen Arbeit, kann man sie herausnehmen. Aber bei dieser Methode gehen natürlich die Netze immer wieder kaputt. Und die müssen dann ausgebessert, repariert werden. Und das war dann die typische Arbeit tagsüber. Nachts hat man die Spiegelnetzmethode besonders angewendet. Und das haben wir in Matthäus 4 gerade vorhin gelesen. Nämlich von Johannes und Jakobus. Die waren bei ihrer Berufung, waren sie gerade dran, die Netze auszubessern. Matthäus 4, 21. Und das sind offensichtlich Spiegelnetze gewesen. Übrigens, das, was die anderen Brüder, Petrus und Andreas, gerade anwendeten, da haben wir, die ein Netz in den See warfen. Das Wort für Netz hier ist im Griechischen Amphiblestron. Das heißt wörtlich das Herumgeworfene. Und das ist das Wurfnetz. Das ist also der Fachausdruck für das Wurfnetz, das eine Person benutzte. Also Petrus und Andreas, die haben beide gerade so gearbeitet. Und Jakobus und Johannes, die waren dran, das Spiegelnetz vom vergangenen nächtlichen Fang auszubessern. Wenn wir schon bei verschiedenen Netzen sind, ein dritter Fachausdruck kommt noch vor in Matthäus 13. Dort haben wir das Schleppnetz. In dem Gleichnis Matthäus 13, 47 bis 50. Kann uns das gerade jemand vorlesen, bitte?
Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte, dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufgezogen und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein, die Engel werden hinausgehen, die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern. Und sie werden in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Habt ihr das verstanden? Sie sagten zu ihm, ja.
Ja, also hier haben wir wieder ein Wort für, übersetzt im Deutschen mit Netz, ja? Ist das bei allen so?
Ja.
Ja, aber das ist nun eben ein anderes Wort, Sagene im Griechischen. Und das ist das Schleppnetz.
Ah, ja.
Das also von einem Schiff gezogen wird und da wird einfach alles eingesammelt. alle Arten von Fischen. Und da haben wir nun, übrigens noch zwischendurch, noch ein Problem, das ins Meer geworfen wurde, heißt es hier. Aber das Wort Meer wird in der Bibel, im Neuen Testament, auch für den See Genezareth verwendet. Also die Differenzierung zwischen See und Meer, im Deutschen haben wir eine genaue Definition, ja? Ein Meer hat keinen Abfluss. Aber im Griechischen wird das Wort Thalassa wird weiter gebraucht, eben auch für den See Genezareth. Zum Beispiel in Matthäus 4.
Der Bodensee, das Schwäbische Meer ist.
Ach so. Ja gut, also ist es im Deutschen, je nachdem, kann es auch
wenn
im engeren Sinn.
Wenn es literarisch aufgebläht wird, ja? Ist es das Schwäbische Meer.
Jawohl.
Es gibt auch das Steinhuder Meer, ne?
Natürlich.
Ja. Ah ja. Also ist eigentlich das eine modernere Definition, ja, wenn man sagt, das Meer darf keinen Abfluss haben. Ja. Und so nennt also das Neue Testament auch den See Genezareth eben das
Ich habe noch mal eine Meer? Frage zu den Booten. Bei mir steht in dem Text, den wir gerade sprachen, immer nur Boot, während teilweise eben vorgelesen wird Schiff und Schifflein.
Ja, das sind also zwei verschiedene Ausdrücke. Mhm. Während also das Schiff in Vers 6 meint ein normales, größeres Fischerboot und dann das in Vers... Moment... 8 genannte ist dann eben ein kleineres Boot. Übrigens, die Distanz zum Ufer wird ja hier genannt.
200 Ellen.
200 Ellen, das sind? Ja, so die kleine Elle ist ja 45 Zentimeter. Also nicht mal ganz 100 Meter. Und das stimmt auch mit der Spiegelnetz-Methode überein. Zwei Schiffe und nicht eben so nahe vom Ufer. Es durfte ja nicht zu tief sein. Es durfte ja nur bis etwa 1,80 Meter runtergehen. Und man kann sogar sagen, dass dieser Bericht hier in Johannes 21 ist eigentlich der einzige Bericht aus der Antike über die Anwendung der Spiegelnetzmethode. Und noch eine Stelle im Neuen Testament, wo genau die gleiche Methode erwähnt wird, das ist Lukas 5. Bei dem großen Fischfang des Petrus, der ihn zu dem Bekenntnis geführt hat, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ja, also dort war das Gleiche. Jetzt aber kommen wir nochmals kurz zurück auf Matthäus 13. Mit dem Schleppnetz werden alle Gattungen zusammengebracht und dann heißt es, die Guten werden gesammelt und die Faulen werden ausgeworfen. Nun, das passt eben auch genau zum See Genezareth, weil dort gibt es Welse und die Welse sind schuppenlos. Und die dürfen von Juden nicht gegessen werden. Die waren unrein. Denn in 3. Mose 11 können wir das kurz aufschlagen? Da haben wir den von Gott für Israel aufgestellten Speisezettel, wenn es um Fleisch geht. Da wird genau erklärt, welche Säugetiere gegessen werden durften, nämlich nur Spalthufer und Wiederkäuer. Und dann bei den Tieren im Wasser, 3. Mose 11, 9, kann jemand vorlesen?
Dieses dürft ihr essen von allem, was im Wasser ist. Alles, was Flossen und Schuppen hat im Wasser, in den Meeren und in den Flüssen, das dürft ihr essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat in den Meeren und in den Flüssen, von allem Gewimmel des Wassers und von jedem Lebewesen, das im Wasser ist, sie sollen euch etwas Abscheuliches sein.
Ja, das reicht. Und darum fallen die Welse unter dieses Urteil, sie durften nicht gegessen werden. Und das waren eben diese Faulen, eben nicht koscheren Fische, die mussten wir zurückwerfen. Nun, im See Genezareth werden die sehr groß, also weit über einen Meter, viele Kilo schwer. Also es wäre eigentlich schon ziemlich viel Fleisch zur Verfügung da, aber die waren also von keiner wirtschaftlichen Bedeutung im See Genezareth.
Und heute?
Gibt es sie nicht mehr.
Ja gut, für Juden ist es sowieso keine Frage. Auch heute wird das von Juden nicht gegessen.
Auch heute nicht.
Ja, ja. Das, also Juden, die sich an die Speisegesetze der Bibel halten, dürfen das auch heute nicht essen. Und so ist auch heute im See Genezareth, sind die Sardinen sind immer noch ganz, ganz wichtig. Und die Ausbeute ist also enorm, wie viele Tonnen da herausgefischt werden aus dem See Genezareth. Unglaubliche Ausbeute. Und ein weiterer sehr wichtiger Fisch ist welcher?
Petrusfisch.
Ja, der Muscht oder Petrusfisch. Das ist eigentlich eine tropische Fischart. Aber das habe ich letztes Mal erklärt, warum lebt die im See Genezareth?
Ja, weil es warme Quellen.
Ja, bei ganz nahe von Kapernaum, da, also dem Ort, wo Petrus herkommt, gibt es 7 heiße Quellen, die in den See Genezareth gehen. Und so kann eben der Muscht sich in diesem Bereich, gerade in der Winterszeit, wohlfühlen. Und diese 153 Fische, von denen wir gleich gelesen hatten in Johannes 21, das ist Muscht. Das können wir ganz klar sagen, weil der Muscht ist der einzige Fisch, große Fisch im See Genezareth, der in Schwärmen lebt. Und der 153 ist eindeutig, ist das der Muscht. So, jetzt haben wir schon 3 von den ganz bedeutenden Fischen im See Genezareth gehabt, also die Sardinen, dann der Muscht, der Wels, der eben nicht gegessen werden durfte. Und wir haben noch eine 4. Fangmethode, die wir noch nicht erwähnt haben.
Die Angel.
Die Angel. Wo kommt die vor im Neuen Testament?
Jesus sagt doch, wirf die Angel aus und dann kommt ein Fisch.
Ja. Matthäus. Interessant. Wer hat das Matthäus-Evangelium geschrieben? Matthäus, ja. Er war zwar nicht Fischer, er war Zöllner. Aus welcher Stadt? Woher kam er?
Ja, wahrscheinlich auch aus Kapernaum.
Aus Kapernaum. Matthäus 9,9. Da wird jetzt eine Bekehrungsgeschichte vor dem Zollhaus in Kapernaum berichtet. Ja, und ich meine, auch wenn man nicht Fischer war, das Fischessen war ja gehört ja zur Welt der Leute am See Genezareth und so war natürlich.
Ja, und Zöller wurden auch drauf erhoben, vermute ich mal.
Ach so, das käme dann noch dazu. Aber ich meine, das gehörte zu seiner Welt und so finden wir gerade im Matthäusevangelium eben Fachausdruck für das Wurfnetz, haben wir gesehen. Dann die Netze, die ausgebessert werden, Matthäus 4, das Spiegelnetz. Dann haben wir das Schleppnetz gefunden in Matthäus 13. Und nun kommt dazu, Matthäus 17, Vers 24, und wir sind da wieder eindeutig in vertrauter Gegend am See Genezareth. Liest jemand vor?
Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Doppeldrachmen zu Petrus und sprachen, zahlt euer Lehrer nicht die Doppeldrachmen? Er sagt doch. Und als er in das Haus eintrat, kam Jesus ihm zuvor und sprach, was meinst du, Simon? Von wem erheben die Könige der Erde Zoll oder Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Da er aber sagte, von den Fremden, sprach Jesus zu ihm, demnach sind die Söhne frei. Damit wir ihnen aber kein Ärgernis geben, geh an den See, wirf eine Angel aus und nimm den ersten Fisch, der heraufkommt, öffne seinen Maul und du wirst einen Stater finden, den nimm und gib ihnen für mich und dich.
Jawohl. Also da haben wir die Angel. Wir sind hier bei Kapernaum. Und die Doppeldrachme, dabei handelt es sich um die jährliche Steuer, die Juden abgeben mussten zugunsten des Tempels und des Tempeldienstes in Jerusalem. Eine Drachme entspricht übrigens einem Denar, und eine Doppeldrachme, also zwei Denare, das waren damals zwei Tageslöhne. Ja. Und, also nicht einfach nichts, ja. Aber der Herr erklärt, dass er als Messias ist natürlich dieser Tempelsteuer nicht unterstellt. Und Matthäus als einer der engen Nachfolger des Messias auch nicht. Aber der Herr sagt, wir wollen ihnen nicht irgendwie ein Ärgernis geben, das sie zu Fall bringt. Und darum soll er fischen gehen. Da kommt natürlich jetzt nicht der Petrusfisch in Frage. Denn der hat nur einen ganz kleinen Mund. Übrigens, ich habe hier Programme für eine Israelreise am 29. September bis 6. Oktober. Da gehen wir auch an den See Genezareth, und im Programm ist also Muschtessen drin. Da kann man die kriegt man ganz schön auf dem Teller. Da kann man sehen, der kleine Mund kann natürlich keine Doppeldrachme verschlucken. Und überhaupt auch die Lebensgewohnheit des Muscht ist so, er ernährt sich von Plankton. Aber hier kommt eben in Frage die Barbe im See Genezareth, ein Raubfisch, und das passt hier mit dieser Doppeldrachme. Aber wir staunen also, wie detailliert eben gerade in den Evangelien, Matthäus, Johannes, aber auch Lukas, die ganze Lebensweise am See Genezareth beschrieben wird. Und das macht deutlich, die Autoren dieser Bücher, das sind Leute aus der Gegend. Und das kann man ja nur schreiben, wenn man wirklich die Dinge kennt. Und wie schnell man reinfällt, wenn man eben nicht von da ist, sieht man in Tapka. Tapka, das ist eben gerade neben Kapernaum. Tapka ist ein arabisches Wort, abgeleitet vom Griechischen für sieben Quellen. Also da, wo die sieben Quellen sind. Ja? Und bei Tapka gibt es dort eine Kirche, und so um 400 wurde dort nach Christus ein wunderschönes Mosaik gemacht mit Broten und zwei Fischen drauf. Ja, um das Wunder von Johannes 6 hier künstlerisch darzustellen. Aber wenn man die Fische anschaut, schön gemacht von einem großen Künstler, die haben zwei Flossfedern auf dem Rücken. Dummerweise gibt es das nicht im See Genezareth. Also da ist sowohl klar, der Künstler war nicht von Ort. Und das haben wir ja oft gemacht bei solchen Kunstwerken, dass man also Künstler von weit her herbeigeholt hat, bezahlt hat. Und da verrät er gerade seine Unkenntnis über die Situation am See Genezareth. Aber in den Evangelien haben wir eben so detaillierte Angaben, dass es passt genau in die Situation und die Besonderheiten. Ja, gerade so mit diesem tropischen Fisch da. Wer erwartet den im See Genezareth? Und stimmt also alles genau überein. Wenn nun die bibelkritischen Theorien stimmen würden, die Evangelien wären eben nicht authentisch von Augenzeugen verfasst, sondern sagen, das funktioniert nicht. Allein mit der Fischerei kann man das schon widerlegen. Das sind authentische Berichte von Leuten, die da gelebt haben, die es aus erster Hand haben. Ja, gut, gehen wir zurück zu Johannes 21. Das ist also ein ganz interessanter Schlag gegen die Bibelkritik, kommt mit der Fischerei. Und weil eben der See Genezareth so bedeutend ist für die Evangelien, denn das ist die Welt der Jünger. Die meisten der Jünger waren eben aus dieser Gegend.
Sie wollten noch erläutern, was es mit den 153, mit der Zahl.
Ja, ganz genau. Übrigens, was man auch angewendet hat, ist die Kombination von Spiegelnetz und Wurfnetz. Und zwar das Wurfnetz dann so, dass einer der Fischer eben mit dem Wurfnetz dann ins Wasser sprang. Und genau das haben wir hier mit Petrus. Der hatte der hat ja das Oberkleid nicht an, Vers 7. Denn sobald er merkte, es ist der Herr, gürtet er das Oberkleid um. Es heißt hier, denn er war nackt. Da muss man wissen, dass nackt, Gymnos, ist die Bezeichnung damals für jemanden, der kein Oberkleid anhat. Also das hat nichts damit zu tun, dass Petrus unbekleidet gewesen wäre, sondern ohne Oberkleid, das war die normale Kleidung im Haus, im Haushalt. So fühlt man sich wohl. Aber wenn man hinausging, hat man das Oberkleid angezogen. Und jetzt da, wo Petrus eben, das ist natürlich Ende Winter in Israel, wir sind ja da im April, also noch ziemlich kalt, aber er geht da rein als Schwimmer und darum hat er eben das Oberkleid nicht um. Aber sobald er merkt, das ist der Herr, zieht er es trotzdem an, eben aus Respekt dem Herrn gegenüber. Zieht er die volle Kleidung an. Mit dem Oberkleid springt hinein. Und nachher haben wir Petrus, der dann alleine handelt, in Vers 11, liest jemand?
Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153 auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht.
Jawohl. Also, da haben wir das große Netz, aber eben mit Petrus, der eben bereit ist zum Hineinspringen, da haben wir den Fischer, der eben die Spiegelnetzmethode kombiniert mit dem Wurfnetz. Auch das passt wieder genau in die Situation, wie es wirklich damals war. Und diese Dinge kann man nur wissen, wenn man eben wirklich wie Johannes ein Fischer vom See Genezareth war. Jetzt eben diese Zahl 153, die kann man ja aufsplittern in 12 mal 12, 144, und dann bleiben noch 9, und das ist 3 mal 3. Also die Zahl 12 wird betont, 12 mal 12, und die Zahl 3 wird betont, 3 mal 3. Die Zahl 12 ist in der Bibel, hat welche Bedeutung?
Die Zahl der Jünger.
Zahl der Jünger. Und warum waren es 12 Apostel?
12 Sterne.
Ja, weil die hatten einen speziellen Auftrag für Israel.
Ja.
Im Gegensatz dann zum Apostel Paulus, der eben Apostel war für die Heidenvölker. Darum, dass es 13 Apostel Jesu Christi gibt im Neuen Testament, das ist von der Zahl her nicht ein Problem. Oder verwunderlich, denn eben 12 ist für Israel und der eine ist für die Heidenvölker. Und so ist also die Zahl 12 die Zahl für Israel und die Zahl 3 ist die Zahl
Gottes.
Die Zahl Gottes. Ein Gott, drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nun, wir haben ja in den Auferstehungsberichten eigentlich etwas Zusammenhängendes. In Kapitel 20 hatten wir zuerst Maria Magdalena, die vom Herrn angewiesen wird, rühre mich nicht länger an. Das ist der genaue Sinn von Vers 17, rühre mich nicht an. Also sie hatte ihn bereits berührt, aber der Herr sagt, hör auf, mich zu berühren, denn ich bin noch nicht aufgefahren. Der Herr sagt also, ich muss jetzt von der Erde weg, es kommt die Zeit, wo ich eben nicht mehr hier bin, aber ihr seid hier auf der Erde. Aber er geht hin zu seinem Vater, und das ist nun auch unser Vater, zu meinem Gott, und das ist auch euer Gott. Eine ganz neue Beziehung wird hier gezeigt. Der Herr sagt, nennt zum ersten Mal die Jünger seine Brüder. Geh aber hin zu meinen Brüdern. Aber zwar eine ganz enge Beziehung mit dem Herrn, er nennt die Gläubigen Brüder, aber trotzdem, der Herr geht weg in den Himmel. Man kann ihn nicht länger berühren, auch nicht länger sehen. Das ist genau die Situation, kann man sagen, der Christenheit. Die Zeit der Gemeinde Gottes. Das war die Zeit, in der Jesus Christus im Himmel war, Also die Gemeinde ist getrennt von ihrem Herrn, aber trotzdem besteht eine enge Beziehung zu ihm, so eng, wie das die Gläubigen im Alten Testament nicht hatten. Denn die werden nicht die Brüder so genannt, als Kinder Gottes. Und dann kommt aber die Geschichte mit Thomas, der erst glaubt, als er den Herrn gesehen hat. Und das ist nun ein Hinweis auf Israel, denn wenn der Herr Jesus wiederkommen wird in der Zukunft, nach Sacharja 12, Vers 10, werden sie auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen. Also Israel hat die Verheißung, sie werden in der Zukunft den Messias sehen, den Auferstandenen, mit seinen Wunden. Denn in Sacharja 12, 10 heißt es, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und in Kapitel 13, Vers 6, auch in Sacharja, und wenn jemand zu ihm spricht, was sind das für Wunden in deinen Händen, so wird er zu ihnen sagen, das sind die Wunden derer, die Wunden, womit ich geschlagen worden bin, im Hause derer, die mich lieben. Also das ist Israels Hoffnung. Sie werden den Messias sehen, wir sehen ihn nicht, aber sind eng mit ihm verbunden, als seine Brüder. Israel wird ihn sehen. Und dann kommt dieser große Fischfang im Meer von Tiberias. Das Meer ist in der Bibel immer wieder ein Bild der Völker. Zum Beispiel, eine ganz klassische Stelle, die das...
Offenbarung.
Noch klarer. Also. Sie denken Offenbarung 17, oder? Vers.
Offenbarung, ja, das Tier aus dem Meer.
Ja, aber wo ganz klar wird, dass das Meer eben die Völker meint. Aber dass es die Völker meint. Jesaja 17, Vers 12. Also klar geht es nicht mehr. Liest jemand vor, 12 und 13.
Wehe, ein Toben vieler Völker, und sie toben wie das Meer, und ein Rauschen von Völkern, die wie mächtige Wasser rauschen. Die Völker rauschen gleich dem großen Wasser, wenn er sie aber stillt, so fliehen sie weit davon und werden davongejagt, dahin gejagt, die Streu auf den Bergen, vor dem Wind und
wie ja, das reicht also. Das Getümmel vieler Völker, wie das Brausen der Meere brausen sie. Das Rauschen von Völkerschaften, wie das Rauschen gewaltiger Wasser. Also Völker werden dargestellt durch das Meer. Und nun verheißt uns die biblische Prophetie, dass es in der Zeit der Wiederkunft Christi, also nach der Entrückung der Gemeinde, wird es noch eine große Frucht geben aus allen Völkern. Und die finden wir in Offenbarung 7. Das sind Menschen, die werden durch die große Drangsal hindurchgehen und dann ins tausendjährige Reich gelangen. Zuerst haben wir in Offenbarung 7, da haben wir die 12, die Gläubigen aus den 12 Stämmen Israels. Ja, die 12 Stämme, die 144.000 versiegelten. 12 mal 12.000. Die werden evangelisieren nach der Entrückung der Gemeinde. Und dann lesen wir von einer Riesenfrucht aus den Völkern. Vers 9.
Nach diesem sah ich, und siehe, eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern. Und Palmen waren in ihren Händen.
Jawohl, und dann wird gefragt, wer das ist. Und die Erklärung folgt in Vers 14.
Dies sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blute des Lammes.
Jawohl. Also, Menschen aus allen Völkern, aus allen Stämmen und allen Sprachen, die gehen durch die Drangsal hindurch. Die Gemeinde wird vor der Drangsal entrückt. Und dann wird der Überrest aus Israel, der sich bekehren wird, zunächst die 144.000, in der ersten Zeit, und in der Drangsal selber bekehrt sich ein Drittel der Bevölkerung. Sacharja 13, Vers 8. Und aus den Völkern wird eine unzählbare Schar gerettet werden. Das sind aber nicht die Menschen, die das Evangelium gehört haben bis zur Entrückung. Denn nach 2. Thessalonicher 2, Verse 8 bis 12, wird deutlich, dass diejenigen, die die Wahrheit gehört haben, abgelehnt haben, die werden sich verhärten und werden durch den Antichristen verführt werden. Gott sendet eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Aber es gibt ja heute immer noch 2 Milliarden Menschen, die haben noch nie das Evangelium gehört. Weitere 2 Milliarden, die haben es noch nie richtig gehört. Aus diesen Menschen wird noch eine riesige Ernte eingebracht werden, oder um die Sprache von Johannes 21 zu benutzen, ein riesiger Fischfang. Also die Erweckung kommt nicht in Europa und Nordamerika, wie uns die Charismatiker prophezeit hatten in den vergangenen Jahren. Heute spricht man ja nicht mehr darüber. Die Ernüchterung ist schon längst eingetreten. Es funktioniert einfach nicht. Und bis zum Jahr 2000 hätte ja die allergrößte Erweckung kommen sollen. Das haben die Propheten vorausgesagt. Und damit haben sie gezeigt, dass sie falsche Propheten waren. Das ist nicht gekommen. Und der Herr sagt ja, Paulus sagt ja in 2. Thessalonicher 2, dass vor der Wiederkunft Christi der große Abfall kommen wird. Abfallen kann man nur da, wo das Christentum bekannt war. Und so haben wir eben gerade in den klassischen christlichen Gebieten oder einst christlichen Gebieten, da haben wir einen großen Abfall, aber unter den anderen Völkern kommt noch die große Ernte. Und dieser Fischfang, den der Herr da eben bewirkt, Johannes 21, ist eine Vorschattung auf diesen großen Fischfang aus dem Völkermeer, diese unzählbare Schar. Und da wird also Israel mit dabei beteiligt sein, und Gottes Wirken wird sich da in gewaltiger Weise entfalten. Und das haben wir so versteckt in der Zahl 153. 12 mal 12 und 3 mal 3. Ja, jetzt ist Zeit für Pause. 20 Minuten Kuchen essen. Ich habe leider nicht viele Programme hier. Kann man sich mal anschauen. 4 könnten sich bedienen. Vielleicht die sich das ernsthaft überlegen. Und wer sonst noch ein Exemplar braucht, kann sich da einschreiben. Da kann man das nachschicken. Also, wir fahren weiter und kommen jetzt zu dem letzten Abschnitt des Johannesevangeliums. Der Herr hatte also diese Galiläa-Sardinen und das Brot bereit. Und nun ab Vers 15 kommt eine ganz bewegende Szene nach dem Frühstück. Der Herr stellt Petrus eine Frage. Und zwar welche?
Ob er ihn liebt.
Ja, noch genauer.
Liebst du mich mehr als diese?
Ja. Also nicht nur liebst du mich, sondern ist es so, dass deine Liebe größer ist als die der anderen Jünger?
Heißt es wirklich genau das?
Oder ich habe das so verstanden, dass er sagt,
liebst du mich mehr, als du die anderen Jünger liebst?
Aha, auf Deutsch, ja. Ja, aber theoretisch denkbar, ja. Aber der Sinn ist ja der, Petrus sagte damals am Vorabend der Kreuzigung, was?
Ja, ich bin der
dich am meisten liebt. Oder
ja, wenn sich alle ärgern, ich werde mich nicht ärgern. Ja. Ich bin bereit, in den Tod zu gehen. Also er war überzeugt, dass seine Liebe zum Herrn die Liebe aller anderen übertrifft.
Okay.
Und darum ist also diese Frage sehr berechtigt. Und wie viel Mal wird ihm eine Frage gestellt?
Wieder dreimal.
Dreimal. Also da auf diesen dreimal haben wir eine Anspielung auf das dreimalige Verleugnen des Herrn. Das haben wir ja heute gelesen aus Matthäus 26, nicht? Darum müssen wir das nicht nochmals nachlesen. Und die Antwort von Petrus.
Herr, du weißt, dass ich dich liebe.
Steht das so bei Ihnen? Wer hat die alte Elberfelder?
Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.
Jawohl. Während die Frage, wie formuliert ist, da in der gleichen Übersetzung?
Liebst du mich mehr als diese?
Ja, also nicht hast du mich lieber als diese, sondern liebst du mich?
Ja.
Der Unterschied ist tatsächlich im Grundtext zu sehen. Und zwar das griechische Wort, das das Johannes verwendet, wenn der Herr fragt, ist agapao. Und Petrus verwendet dann das Wort Phileo. Phileo ist übrigens verwandt mit Philos, Freund. Das ist also die übliche Liebe zu solchen, zu denen man eine Nähe hat, die quasi zur gleichen Gruppe gehören. Und das Wort agapao hängt zusammen mit dem Hauptwort agape. Das ist ein Wort, das kannte man auch im Altgriechischen, aber es wurde fast nicht verwendet. Und darum hat man lange in der gelehrten Welt früher gemeint, das sei eine Neukreierung dieses Wortes, dieses Wort. Das heißt, man findet es bereits in der Septuaginta, in der ältesten Bibelübersetzung auf Griechisch aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Und dann eben im Neuen Testament wird das zu einem ganz wichtigen Hauptwort. Und so hat man lange gedacht, das sei also im Altgriechischen sonst nicht bekannt gewesen. Aber in der Zwischenzeit hat man verschiedene Inschriften gefunden, die zeigen, das Wort war bekannt, aber es wurde fast nicht verwendet. Oder sehr selten verwendet. Ist ja klar, das, was man in der Literatur schriftlich hat, aus der alten Welt überliefert, ist ja nicht alles, was je in der Umgangssprache verwendet wurde. Ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. Aber es zeigt dann doch statistisch, das war offensichtlich ein Wort, das nicht üblich war. Und genau dieses unübliche Wort wird so üblich im Neuen Testament. Der Heilige Geist hat also dieses Wort Agape gebraucht, um ganz besonders die Liebe Gottes zu darzustellen. Wenn wir aufschlagen 1. Korinther 13, da wird gezeigt, wie die Liebe ist, die Gott wirkt. Und da haben wir ständig das Wort Agape. Liest jemand mal zuerst Vers 1.
Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel.
Also hier, Liebe ist Agape. Dann auch in den weiteren Versen. Und dann wird diese Agape, diese von Gott gewirkte Liebe, diese Liebe, die von Gott her kommt, in Vers 4 umschrieben.
Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf.
Nur weiter, bis...
Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber weiß.
Ja, bis die hier einmal. Und dann noch Vers 13.
Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe.
Ja, jedes Mal Agape. So wirkt sich die Liebe Gottes aus im Leben der Erlösten, wenn Gott wirken kann durch sie. Und in 1. Johannes 4 wird Agape verwendet zur Beschreibung des Wesens Gottes, wie Gott ist. 1. Johannes 4, Vers 8 oder Vers 7 und 8 bitte. Liest jemand vor?
Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe.
Jawohl, noch Vers 9.
Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten.
Jawohl, also Gott ist Liebe. Nicht Gott hat Liebe, sondern Gott ist Liebe. Und das ist Agape. Das, übrigens hier ist noch ganz wichtig, es heißt nicht Gott ist die Liebe, sondern Gott ist Liebe. Das ist ein wichtiger Unterschied, nämlich, was ist da drin? Mit enthalten. Wenn es heißen würde, Gott ist die Liebe, das wäre eine Irrlehre. Warum?
Weil das wäre nur eine Eigenschaft.
Ja, genau. Und ein Hindu würde sagen, Gott ist Liebe. Gott ist die Liebe, ja. Aber es ist ja nicht alles, was irgendwie mit Liebe zu tun hat, das ist Gott. Aber das Wesen Gottes, das ist Liebe. Versteht man, was ich meine? Nicht irgendwie die Liebe zwischen zwei Menschen, die auch mit Agapao umschrieben werden kann. Ihr Männer, liebet eure Frauen. Epheser 5 ist auch Agapao. Die von Gott gewirkte Liebe. Auch in der Ehe. Aber wenn man dann sagen würde, Gott ist die Liebe, das, was zwischen Mann und Frau in einer christlichen Ehe an Liebe da ist, das ist nicht das ist Gott. Aber eben Gott ist in seinem Wesen Liebe. Jetzt muss man natürlich nicht ein Problem haben, wenn das Lied eben falsch formuliert ist. Gott ist die Liebe. Man muss einfach das Richtige denken. Aber das macht ja sowieso jeder, der das Lied singt. Niemand von uns meint das so. Gott sei die Liebe. Aber ganz korrekt ausgedrückt müsste man eben sagen, Gott ist Liebe. Und nun, was hat das Wort bei den Griechen bedeutet? Irgendwie Liebe, so wie eben Philia, Liebe für Freunde bedeutet, für Nahestehende. Aber bei Agape ist es nicht so ganz klar, was die Bedeutung ist. Und gerade deswegen hat der Heilige Geist dieses Wort genommen, weil es war nicht mit irgendwelchen Nebenbedeutungen belastet. Das Wort war ganz unbelastet und konnte darum ganz neu gefüllt werden mit diesem Inhalt, wer Gott ist und wie diese Liebe Gottes sich eben darin geoffenbart hat, dass Gott seinen Sohn gegeben hat. Ja, da haben wir eben das Wort Agapao. Agape. Hierin ist die Liebe, die Agape Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Darum war das also ganz ideal. Das Griechische kennt eben verschiedene Wörter für Liebe. Jetzt haben wir schon zwei erwähnt. Weiß jemand noch ein drittes Wort?
Eros.
Dann die Grundform Eran, lieben. Was bedeutet Eros?
Erotik.
Nur?
Also die körperliche Liebe. Natürlich.
Ja, aber nicht nur. Also Eran konnte bei den alten Griechen auch für eine ganz normale zwischenmenschliche Liebe, die mit Sexualität nichts zu tun hatte, gebraucht werden. Das wurde sehr, sehr breit verwendet, das Wort, im Alltag. Aber es war ganz besonders eben mit der Bedeutung gefüllt von einer egoistischen, lüsternen Liebe. Und dieses Wort hat der Heilige Geist nie verwendet im Neuen Testament. Aber man hätte das Wort benutzen können, denn das Wort wurde nicht nur negativ gebraucht, sondern auch im positiven Sinn. Und trotzdem hat der Heilige Geist es nie verwendet, weil es eben ein belastetes Wort war. Das hilft uns übrigens auch, klar zu sehen, wie ist das eigentlich mit der Sprache? Welche Wörter soll man benutzen und welche nicht? Gerade so in der Jugendsprache, selbst unter Christen, ist die Ansicht verbreitet, ja, Wörter wie geil und so weiter, kein Problem. Niemand versteht heute das, was man ursprünglich verstanden hat. Erstmal stimmt das gar nicht, denn das Wort wird parallel benutzt für etwas Tolles, aber dann auch mit der sexuellen Bedeutung wird immer noch beides benutzt. Aber das Wort ist so von verwerflichem Inhalt, dass eben Worte wie Titus 2 hochaktuell sind. Und das sind nicht nur Empfehlungen, sondern das ist ein Gebot. Titus 2, Ja, Verse 6 bis 8, kann jemand lesen?
Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann.
Jawohl, also da wird Titus gerade aufgefordert, er soll für junge Leute ein Vorbild sein. Und gerade auch in der Art und Weise, wie er spricht. Und da heißt es, also gesunde, nicht zu verurteilende Rede. Gesund ist ein Wort, das Paulus in den späteren Briefen oft verwendet, Timotheusbriefe und Titusbrief. Könnt ihr übrigens davon herrühren, dass er das Wort später so oft benutzt, weil er auch in der letzten Zeit sehr eng mit Lukas zusammen war, dem Arzt. Gesund ist das Gegenteil von krank. Also das, was nicht irgendwie infiziert ist. Gesunde, nicht zu verurteilende Rede. Und noch was aus Epheser 5. Vers 3. Wer liest?
Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und alles Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung.
Jawohl, das ist eine ganz klare Aussage und es ist ein Befehl. Hurerei aber und alle Unreinigkeit oder Habsucht werden nicht einmal unter euch genannt. Aber jetzt hat Paulus ja gerade das Wort verwendet. Was sagt man dazu? Und er spricht auch an vielen anderen Stellen, spricht er über Hurerei. Ja.
Weil das eindeutig war, da konnte sich jeder was drunter vorstellen.
Ja klar, aber wenn er sagt, eben das werde unter, soll nicht einmal genannt werden, gleich wie es Heiligen geziemt. Ja, es geht darum, in den Zusammenhängen, wo diese Dinge erwähnt werden mussten, um eine gesunde Belehrung zu geben, da musste Paulus dieses Wort verwenden. Aber hier geht es so um das Schwatzen über diese Dinge. Und er nennt das dann auch zusammen mit albernes Geschwätz und Witzelei. Also anzügliche Witze und Anspielungen. Das wird ganz klar verurteilt. Also dann, wenn es nötig ist, über diese Dinge zu sprechen, müssen wir darüber sprechen, so klar wie die Bibel spricht. Aber nicht einfach, weil es ein spannendes Unterhaltungsthema ist. Das ist keine Unterhaltung für Gläubige. Und ja, so hat das in der jetzigen Zeit eine ganz, ganz besondere Aktualität. Und wenn man dann noch denkt an diese Volksbibel, die jetzt herausgekommen ist, es ist ja gar keine Bibel, sondern es ist reine Gotteslästerung. Also die Bibel in der Gossensprache, so übel und so ein bewusster oder ein eindeutiger Bruch von klaren Geboten der Bibel. Und wenn wir also sehen, wie der Heilige Geist eben spricht in der Bibel, ist es doch gerade auffällig, dass er dieses Wort Eros, davon sind wir ausgegangen, nicht verwendet. Obwohl das Wort hätte in einem positiven Sinn gebraucht werden können, aber es war belastet. Es gibt ja noch ein drittes Wort für Liebe, das im Neuen Testament verwendet wird. Das ist Storge in 2. Timotheus 3. Es kommt nur zweimal vor. Noch einmal in Römer 1 am Schluss. Da werden die Menschen in der Endzeit beschrieben, in 2. Timotheus 3. Und man liest in Vers 3, unter diesen 18 Kennzeichen heißt eines,
das Gute nicht liebend oder lieblos,
ohne natürliche Liebe.
Ohne natürliche Liebe. Also zuerst den Eltern ungehorsam, sehen wir das, noch in Vers 2, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe. Wie ist das bei Ihnen, Herr Bauer, übersetzt?
Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. 3, Vers 2.
Jetzt kommt's aber, das nächste.
Lieblos, unversöhnlich.
Ah, lieblos.
Ja.
Lieblos. Aber das ist eben Astorge. Ohne natürliche Liebe. Storge bezeichnet die natürliche Liebe, die Eltern für ihre Kinder haben. Und Kinder für ihre Eltern. Das, was einfach ins natürliche Wesen des Menschen gegeben ist. Aber der endzeitliche Mensch, der erlebt hier sogar einen Bruch. In der familiären Liebe. Und darum, es ist ein Wort, Astorge. A ist die Verneinung, ja? Ohne natürliche Liebe. Und das passt natürlich ganz besonders zu unserer Zeit, ja, der zerbrochenen Familien.
Wenn man bedenkt, dass eine Frau 7 Kinder umbringt, die sie ja selbst geboren hat.
Ja. Ja, und dann die ganze Abtreibung.
Ja.
Die gehört ja auch mit hinein.
Ja.
Tausende, Millionen werden abgetrieben. Also, das ist dieses Wort Storge, das nochmals eine besondere Nuance hat. Aber Eros wird eben nicht verwendet. Und nun zurück zu Johannes 21. Eben der Herr braucht Agapao. Das ist dieses Wort, das eben die im Neuen Testament insbesondere diese von Gott gewirkte Liebe bezeichnet. Und Petrus schwächt ab. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Phileo. Und damit macht er deutlich, dass er den Herrn lieb hat, aber dass er sich nicht zutraut zu sagen, ich liebe den Herrn. Das heißt also, diese ganze Erfahrung der Verleugnung des Herrn hat bei ihm eine echte Demut bewirkt. Und er sagt nicht, ich liebe dich mehr als ich habe dich lieber als die anderen, sondern er sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Von den anderen spricht er gar nicht mehr. Er macht gar keinen Vergleich mehr. Dann fragt der Herr zum zweiten Mal, Vers 16. Wer liest?
Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortet ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.
Also, genau das Gleiche, nicht? Der Herr benutzt Agapao und Petrus Phileo. Und nun die dritte Frage des Herrn lautet...
Aber er schwächt ja schon ein bisschen ab, der Herr, also in der zweiten Frage.
Ja, ganz genau. Sehr gut, sehr gut. Also nicht, er macht nicht mehr den Vergleich mehr als diese, sondern hast du diese göttliche Liebe? Und die Antwort des Petrus ist wieder, er benutzt also wieder die abgeschwächte Form, dass ich dich lieb habe. Und nun die dritte Frage des Herrn ist nochmals anders...
Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb?
Jawohl, also der Herr benutzt jetzt das gleiche Wort, Phileo. Also Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Nicht mehr liebst du mich und schon gar nicht mehr liebst du mich mehr als diese. Und Petrus gibt die verstärkte Antwort, Herr, du weißt alles. Vorher hat er nur gesagt, Herr, du weißt. Du weißt doch alles, du erkennst, dass ich diese schwache Liebe zu dir habe. Aber es macht ihn traurig, dass die Frage nun ein drittes Mal kommt, aber die musste ein drittes Mal kommen, eben in Anspielung an die dreifache Verleugnung. Und dreimal bekennt er sich, aber auf schlichte, demütige Weise, in seiner Liebe, zu seiner Liebe zum Herrn. Und eben, es ist in keinem einzigen Fall eine Wiederholung. Der Herr stellt die Frage jedes Mal ein bisschen anders. Und jedes Mal nach der Antwort des Petrus gibt der Herr ihm einen Auftrag. Das erste Mal ist der Auftrag:
Weide meine Lämmer.
Jawohl. Also hier bekommt Petrus eine neue Aufgabe. Nicht nur Menschenfischer zu sein, Evangelist, sondern
ja, Hirte,
nicht? Hirte. Und der Hirte zu sein, ist ja eine Gabe, eine geistliche Gabe. So wie auch der Evangelist. In Epheser 4 sehen wir, wie der Herr die Gaben der Gemeinde gegeben hat. Schlagen wir kurz auf. Epheser 4, Vers 11. Es geht hier um den auferstandenen Christus, der zum Himmel aufgefahren ist. Und nun, Vers 11.
Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi.
Jawohl. Also, nebst den Gaben Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer, wird hier der Hirte erwähnt. Nun, Petrus bekam hier diesen neuen Auftrag, weide meine Lämmlein. Aber nach der zweiten Frage und der Antwort darauf gibt der Herr wieder einen Auftrag. Und er lautet:
Hütet meine Schafe.
Ja, Vers 16 am Schluss. Das ist nicht das Gleiche.
Nein.
Ja, was ist der Unterschied?
Das eine sind die Lämmer, wirklich die jungen Schafe.
Ja.
Das andere sind die Erwachsenen.
Also die jungen Gläubigen in der Gemeinde.
Ja.
Die müssen geweidet werden und die Alten, die müssen
gehütet werden.
Ja. Also interessant, der Unterschied.
Ja.
Und es ist ja oft so, dass eben gerade Lämmlein, solche, die zum Glauben gekommen sind und eine brennende Liebe zum Herrn haben, denen muss man gar nicht dauernd sagen, das ist eine Gefahr und das ist gefährlich. Sondern kann man einfach Nahrung geben. Der Herr kann ihnen vorgestellt werden in seinen Worten, das erfüllt sie. Das ist Weiden. Positive, gesunde Nahrung geben. Und wenn dann eben die erste Liebe zum Herrn abgenommen hat, dann werden die Gefahren größer. Und darum muss man die Schafe hüten. Und das dritte Mal, der dritte Auftrag heißt dann?
Weide meine Schafe.
Jawohl. Ja, das ist nun ganz wichtig. Wenn man sich bewusst ist, ja, die Schafe sind in vielen Gefahren, so können gewisse Brüder eben zu Spezialisten für Gefahren werden. Und die sprechen dauernd immer nur über Gefahren. Und das ist nicht gut. Es ist ganz wichtig, dass man aufklärt und auf Gefahren hinweist, aber wenn dann dabei das Nahrung geben, das was wirklich eben im Glauben weiterführt, das Wachstum direkt fördert, und das ist ja letztlich eben den Herrn in seinem Wort vorstellen. Seine Herrlichkeit, seine Größe, in seiner Erhabenheit, wie auch in seiner Erniedrigung hier auf der Erde. Das ganze Wort Gottes macht ja den Herrn aus, vom Anfang bis zum Schluss. Und wir werden ja dann, nach dem Johannesevangelium, werden wir das Thema messianische Prophetie im Alten Testament neu beginnen. Da fangen wir dann an, 1. Mose. Und dann gehen wir durch die Bibelbücher hindurch und sehen schon im ganzen Alten Testament wie ein roter Faden, da findet man den Herrn. Und das bringt Nahrung. Und so ist es wichtig eben, dass die Schafe gehütet werden, aber die Schafe müssen auch geweidet werden. Und merken wir, also es ist nirgends irgendwie eine pure Wiederholung, sondern jedes Mal sagt der Herr wieder etwas anderes aus. Und trotzdem, es ist dreimal, um an die dreifache Verleugnung zu erinnern. Nun war das das erste Mal, dass der Herr mit Simon Petrus gesprochen hat. Nach der Auferstehung.
Nein.
Es gab eine frühere Begegnung. Und zwar eine nur mit Petrus allein. Wo wird die erwähnt? In 1. Korinther 15. Da werden die Zeugen der Auferstehung aufgelistet. Ja, liest jemand ab Vers 3.
Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften, und dass er den Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er den Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber vor allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin.
Ja, also diese Erscheinung nur für Petrus, die wird nirgends im Neuen Testament beschrieben. Wir haben ja verschiedene Erscheinungen, die in den Evangelien beschrieben werden, aber diese eine Begegnung, die wird nur genannt, aber nie beschrieben. Was hat der Herr dort mit ihm gesprochen? Niemand weiß es. Das war also eine Besprechung mit Petrus, in die niemand anders hineinschauen durfte. Und da hat der Herr mit Petrus sprechen können.
Wo genau steht das? Bei mir wird der Name Petrus nicht erwähnt.
Kephas, das ist ja jetzt ein aramäischer Name.
Ach, das ist dasselbe.
Der aramäische Name, Kephas. Ja. Also. In Johannes 1 gibt der Herr eben diesen Namen Kephas.
Ja. Ich habe eine Frage.
Ja.
Und zwar steht ja da immer jetzt danach und danach.
Ja.
Ist das dann wirklich eine zeitliche Abfolge? Weil da heißt ja, dass er den 500 Brüdern auf einmal erschienen ist und danach dann wieder mal den Jakobus und den Aposteln.
Ja.
Und irgendwie riecht das jetzt nicht in eine zeitliche Reihenfolge
rein. Das ist schon eine zeitliche Reihenfolge, denn er sagt ja schließlich, und am letzten dann mir. Und da meint er die Begegnung vor Damaskus. Und das war auch zeitlich das Letzte. Also Paulus erwähnt hier ganz bestimmte Erscheinungen, aber nicht alle. Ja? Aber ganz bestimmte Ereignisse, die so in dieser Reihenfolge stattgefunden hatten. Aber zum Beispiel die Begegnung mit den 500 findet man auch nicht in den Evangelien. Die erwähnt nur Paulus hier. Also, der Herr ist so Petrus erschienen, hat mit ihm eine Unterredung gehabt. Niemand weiß, was der Herr darüber mit ihm gesprochen hat, auch was seine Verleugnung anbetrifft. Aber jetzt hier spricht der Herr im Dasein all dieser anderen Jünger, die er erlebt hatten, wie Petrus sich über sie gestellt hatte. Wenn sich alle ärgern, ich werde mich nicht ärgern. Und darum war das nun wichtig. In der ersten Begegnung hat der Herr eine Wiederherstellung gewirkt, ganz persönlich für Petrus vor Gott. Aber jetzt geht es um eine Wiederherstellung auch im Kreis der anderen Gläubigen. Weil Petrus eine führende Funktion hatte, musste er eben auch öffentlich wiederhergestellt werden. Denn sein Fall war auch öffentlich. Das war bekannt. Und so musste der Herr ihn auch öffentlich wiederherstellen. Und wir haben gemerkt, Petrus war sowieso frustriert. Ich gehe fischen. Und nun setzt der Herr ihn wieder ein in den Dienst. Und zwar so, dass nicht die anderen dann sagen könnten, Petrus, du hast so versagt und jetzt willst du plötzlich Hirtendienst machen. Nein, sondern im Beisein all der anderen Jünger, die haben gehört, nein, der Petrus ist anders. Der spricht nicht mehr so die Sprache von vorhin. Er sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und von den anderen spricht er schon gar nicht mehr. Und der Herr gibt ihm diesen Auftrag des Hirtendienstes. Und so konnte eben Petrus wieder völlig hergestellt werden. Und am Pfingsttag sehen wir einen Mann, der mit Autorität auch in der Öffentlichkeit auftreten konnte. Und in Apostelgeschichte 3 konnte er der Masse sagen, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet. Die hätten sagen, und du Petrus? Völlig wiederhergestellt. Und weil die Wiederherstellung so völlig war, vor Gott im Privaten, im Verborgenen und auch im Kreis, im Jüngerkreis, konnte Petrus mit einer ganz neuen Freimütigkeit hinstehen und sagen, ihr habt verleugnet.
Aber woher wusste Paulus es denn? Ist das spirituelle Eingebung der Mission?
Nein, wir finden das auch in Lukas erwähnt.
Ah, ja.
Ja, ja. Also Petrus hat natürlich auch von den anderen, von den Augenzeugen so Informationen bekommen. Ja. Das war ja ganz, ganz normal.
Dann habe ich noch eine Frage zu Vers 14 hier bei 21. Hier wird, das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte.
Ja, das ist, bezieht sich auf die Beschreibungen, die Johannes gibt.
Und da wird ganz eindeutig ausgeschlossen die Begegnung mit den beiden Wanderern, Thomas.
Nein. Und es gibt ja noch mehr Begegnungen. Nein, das sind die drei, die Johannes hier erwähnt in seinem Evangelium. Und die waren eben ganz speziell ausgewählt, um dieses Panorama zu geben. Die neue Beziehung der Gläubigen in der Gemeindezeit und dann die Beziehung des Überrestes aus Israel, wenn sie den Herrn sehen werden mit seinen Wunden, und die große Ernte, der große Fischfang aus dem Völkermeer. Ja, also der Herr stellt ihn her und zeigt ihn aber auch, dass er in seinem Dienst schließlich als Märtyrer doch sterben wird. Petrus sagte, ich bin bereit zu sterben. Und jetzt hat er diesen Hochmut abgelegt, aber der Herr zeigt ihm, tatsächlich wirst du sterben. Und der Moment wird kommen, wo du deine Hände ausbreiten wirst und man wird dich führen, wohin du nicht willst. Und Johannes erklärt, das war eine Andeutung seines Todes. Und so wird auch aus der frühchristlichen Überlieferung berichtet, dass Petrus gekreuzigt worden ist, mit dem Kopf nach unten. Unter Kaiser Nero.
In
Rom, ja, nach der Überlieferung. Und etwa in der gleichen Zeit wurde Paulus nicht gekreuzigt, sondern geköpft. Ja, weil er römisches Bürgerrecht hatte. Einen römischen Bürger durfte man nicht kreuzigen. Aber Petrus hatte nicht das römische Bürgerrecht und darum konnte er gekreuzigt werden. Aber kurz darauf, im Jahr 68, hat dann Nero Selbstmord begangen. Und das war Gottes Gericht über den Mord an dem Führenden der 12 Apostel und dem Apostel für die Heiden. Und das hat dann, das habe ich auch schon früher erzählt, das hat dann den jüdischen Christen das Leben gerettet. Denn um 68 war ja bereits der Krieg der Römer gegen die Juden voll im Gang, seit 66. Der Aufstand wurde brutal niedergeschlagen, aber 68 mit dem Selbstmord kam es zu einem Stopp des Krieges und dann konnten alle jüdischen Christen fliehen hinüber über den Jordan nach Pella und wurden von allen weiteren Kriegsverhandlungen verschont.
Herr Liebig,
ja.
Hat es bei dem Nero, dem Selbstmord im Allgemeinen nach der Bibel Selbstmord, ist es unmöglich, dass man gerettet wird?
Nein, das hat nichts damit zu tun, aber Selbstmord ist dort, bei diesem gottlosen Menschen war das ein Gericht Gottes. So wie wir das.
Könnte ein Gläubiger sich Selbstmord begehen?
Das ist durchaus denkbar, ja. Aber Römer 8 zeigt ja, dass weder Leben noch Tod kann jemand, der wirklich errettet ist. Es gibt ja auch die meinen, sie seien bekehrt. Aber da gibt es nichts, was trennen kann. Von der Liebe Gottes. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges.
Ja gut, aber richtig Bekehrter kann sich auch selbst umbringen?
Gut, es gibt diese Fälle, wo jemand in einer völligen Verdunklung zum Beispiel, in einer geistigen Verdunklung. Aber was jedenfalls bleibt, ist Mord.
Auch Selbstmord?
Ja, klar. Wir haben kein Recht, unser Leben anzutasten. Denn das Leben gehört Gott, nicht uns. Ja, aber wir müssen noch zum Schluss kommen. Also Petrus wird hier angekündigt, dass sein Dienst enden wird mit dem Sterben für den Herrn. Und dann kommt die Sache mit Johannes. Petrus möchte wissen, ja, was ist dann mit diesem? Und der Herr weist ihn zurecht, ja, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht das dich an? Folge du mir nach. Hier lernen wir das Prinzip, dass im Dienst für den Herrn stehen wir zunächst mal ganz persönlich vor dem Herrn. Also das ist eine ganz persönliche Sache und darum muss man aufpassen, dass man nicht so leichtfertig in den Dienst anderer hineinredet. Nur dann, wenn ein Dienst wirklich eindeutig im Widerspruch mit dem Wort Gottes kommt, dann natürlich schon. Aber auch Römer 14 macht ganz deutlich, was richtest du den Dienstknecht eines anderen? Er steht und fällt seinem Herrn. Dort wird also deutlich gemacht, es ist nicht richtig, wenn man in den Dienst anderer sich hineinmischt. Was geht das dich an? Folge du mir nach. Also im Dienst stehen wir ganz persönlich vor dem Herrn. Und daraus hat sich dann eine falsche Schlussfolgerung gegeben. Der Herr hat gesagt, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, bis zur Wiederkunft Christi, was geht das dich an? Und da haben wir daraus abgeleitet, Johannes wird nicht sterben. Und tatsächlich, ein Apostel nach dem anderen ist gestorben. Und am Schluss war nur noch einer da, Johannes. Aber der hat dann um 95 herum, oder so ungefähr, hat er, 95 bis 98, hat er das Johannesevangelium geschrieben. Und da hat er schon die Antwort gegeben. Und Johannes ist dann am Anfang der Regierung von Kaiser Trajan gestorben. Trajan begann 98.
Aber haben nicht alle den Märtyrertod erlitten?
Ja, alle haben für den Herrn gelitten. Johannes war auf Patmos als leidender Zeuge, aber er ist offensichtlich nicht getötet worden, aber so um 100 nach Christus ist er dann heimgegangen, als letzter aller Apostel. Aber wir sehen hier, wie man aus einer Aussage des Herrn eine falsche Ableitung machen kann. Und darum müssen wir aufpassen, dass man Ableitungen aus dem Wort Gottes, die sind natürlich nicht, haben nicht die gleiche Kraft wie ganz direkte Bibelwort. Wir sehen, wie gut wir aufpassen müssen, wenn man aus einem Wort der Bibel eine Ableitung macht. Denn diese Ableitung war falsch. Er wird nicht sterben. Ja, und schließlich endet Johannes seinen Bericht mit der Feststellung, dass es noch viele Dinge gäbe zu berichten, aber wenn man alles wirklich einzeln niederschreiben würde, so könnte die Welt, griechisch Kosmos, die Bücher nicht fassen. Im ersten Moment denkt man, das ist so eine bildliche, übertriebene Beschreibung. Aber wenn wir denken, Paulus sagt in 2. Korinther 9, Vers 15, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Dann hat das mehr zu bedeuten. Der Herr Jesus ist der ewige Gott. Und es ist so unbegreiflich, dass Johannes 1, Vers 14, was Johannes 1, Vers 14 beschreibt, das Wort, der Logos, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also der ewige Gott, den das ganze Welt dann nicht fassen kann. Salomo sagt in 1. Könige 8, Vers 57, der Himmel und der Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich dir gebaut habe. Der Himmel, die Atmosphäre, der Lufthimmel, der Himmel, das ganze Weltall, der Kosmos, können Gott nicht fassen. Und trotzdem ist Gott Mensch geworden. Aber in seinem Leben, in diesen 33 Jahren, hat der Herr Jesus eine solche Herrlichkeit Gottes geoffenbart, sodass Johannes sagen muss, wenn man alles aufschreiben würde, die Welt könnte die Bücher nicht fassen. Er ist die unaussprechliche Gabe Gottes. Und darum, wir werden in Ewigkeit, werden wir den Herrn Jesus immer besser kennenlernen. Und werden nie zum Ende kommen. Denn er ist der Unfassliche. Aber durch den Glauben an diese unaussprechliche Gabe Gottes dürfen wir das kennen, was Petrus nennt, die unaussprechliche Freude. Schließen wir damit. 1. Petrus 1, Vers 8. Es geht um Jesus Christus. Obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt ihr ihn. Er sagt übrigens nicht, habt ihr ihn lieb. Das ist Petrus, der schreibt. Jahre später, ja? Liebt. An welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, die Gläubigen, die ihr jetzt seid, sehen den Herrn nicht, aber sind eng mit ihm verbunden. Obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Also die unaussprechliche Gabe bewirkt unaussprechliche Freude. Und diese Freude, die ein Gläubiger erlebt, erfährt, wenn er überwältigt wird von der Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus, so wie wir ihm begegnen in seinem Wort, Das ist eine Freude, die mit nichts im Leben verglichen werden kann. Es gibt natürliche Freude. Und Paulus sagt ja in Apostelgeschichte 14, als er da bei den Heiden war, da sagt er, Gott hat euch fruchtbare Zeiten gegeben und Speise und hat eure Herzen mit Fröhlichkeit gefüllt. Gott gibt auch den Gottlosen, den Heiden gibt er, also Gottlosen, die ohne Gott leben, gibt er natürliche Freude. Eben gerade um sie auf sich aufmerksam zu machen. Aber diese Freude, auch die natürliche Freude, die es gibt im Leben, ist nicht zu vergleichen mit dieser unaussprechlichen Freude, die wir in Christus kennen dürfen. Übrigens, gerade heute Morgen war bei uns in der Gemeinde ein Missionar, der in Thailand arbeitet. Thai bedeutet ja frei. Das ist das freie Land. Das ist ein Land, das war nicht gekennzeichnet von Kriegen, auch nicht von Kolonialherrschaft. Es ist ein buddhistisches Land, der König ist Buddhist und alle Untertanen, 97%, sind Buddhisten. Wer nicht Buddhist ist, ist eigentlich im Prinzip ein Verräter. Ein Land, das Wohlstand kennt und sie haben viel Fruchtbarkeit in Natur, genügend Regen, nicht so Katastrophen und darum glauben die Thais, im Allgemeinen, sie brauchen Gott nicht, weil es ihnen so gut geht. Ja? Aber Paulus sagt, Gott gibt Fröhlichkeit. Aber diese Freude, die wir in Christus kennen, diese unaussprechliche Freude, die gibt es auch, ist nicht zu vergleichen mit natürlicher Freude. Ja, wir wollen noch beten zum Schluss.